Diese Folge ist aus 2018. Sie ist also mehr als 6 Jahre alt. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Damals war Heinz-Christian Strache noch Chef der FPÖ. Warum veröffentliche ich eine 6 Jahre alte Folge? Weil man darin viele Hintergründe über die Entwicklung der FPÖ erfährt, von der Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg über Jörg Haider bis zu H.C. Strache. Die FPÖ hat sich seit 2018 nochmal stark verändert. Das war vor Ibiza, vor Fridays for Future und dem Erstarken der grünen Bewegung. Das war vor Corona. Das war vor dem massiven Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022. Aber das macht die Folge ja eigentlich auch gerade jetzt, wo die FPÖ vermutlich den nächsten Kanzler in Österreich stellt, zu einem zeitgeschichtlichen Dokument. Ich finde sie wichtig und ich hoffe, dass sie euch dabei hilft, die FPÖ, wie sie bis 2018 war, besser zu verstehen. Denn auch wenn die FPÖ jetzt einen neuen Chef hat und sich ideologisch verändert hat und noch deutlich populärer ist als damals, ist die heutige FPÖ auf der Basis der vergangenen Jahrzehnte gewachsen und ohne ihre Geschichte nicht zu verstehen. Legen wir los. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es bei uns um die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, und die erklärt uns Oliver Pink. Hallo.
Hallo.
Oliver, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
Mein Name ist Oliver Pink, ich bin Innenpolitikchef der Tageszeitung Die Presse.
Mhm. Oliver, fangen wir ganz von vorne an. Seit wann gibt es denn die FPÖ eigentlich?
Nein, das ist ein komplizierter. Fangen wir mal an mit dem Vorgänger der FPÖ, der sogenannte VDU, Verband der Unabhängigen. Der wurde gegründet 1949. Mhm. Die Gründer waren zwei liberale Journalisten, bürgerliche Journalisten, Viktor Reimann und Herbert Kraus. Deren Idee war es, einerseits eine Partei zu schaffen für Menschen, so bürgerlich-liberale Bildungsbürger, die jetzt nicht ÖVP oder SPÖ wählen wollten, die halt durchaus wirtschaftsaffin waren. Andererseits aber auch, und das ist dann die Krux der Partei auch geworden, auch so eine Art Sammelbecken zu sein für Menschen darüber hinaus, also auch für ehemalige sogenannte minderbelastete Nationalsozialisten. Also die Idee war einerseits eine demokratische Idee, dass man sich gesagt hat, man muss diese ehemaligen Nationalsozialisten gewinnen für die Demokratie, in die Demokratie hereinholen, eben mit unserem Sammelbecken. Die strategische Überlegung dahinter war natürlich auch, quasi so ein neues Wählersegment zu erschließen und die Partei auf eine breitere Basis zu stellen. Und sollte eine größere, wie gesagt, Sammelbewegung zu schaffen.
Und was ist ein minder belasteter Nationalsozialist?
Naja, die halt nicht jetzt verurteilt worden sind wegen Verbrechen. Also da kann man jetzt wieder nochmal weiter ausholen in die Geschichte zurück, auf die sich auch die FPÖ bezieht. Also es gab im 19. Jahrhundert diverse nationalliberale großdeutsche Parteien, die vom Gedankengut eben zwischen national und liberal angesiedelt waren, deren großes Ziel es war, aber quasi, dass Österreich in einem größeren Deutschland aufgeht. Ja. Diese Parteien gab es in der Monarchie, diese Parteien gab es dann auch in der Ersten Republik, also zum Beispiel die Großdeutsche Volkspartei oder der Landbund, die waren sogar an Regierungen beteiligt, immer wieder. Und die Vertreter und Sympathisanten dieser Parteien, die damals noch keine Nationalsozialisten waren natürlich, haben sich aber dann immer mehr quasi den aufstrebenden Nazis angenähert. Und der Großteil, der überwiegende Großteil dieser Vertreter und Sympathisanten von Landbund und Großdeutscher Volkspartei sind dann doch in den Nationalsozialisten aufgegangen und sind dann zum Teil begeistert dorthin geströmt, weil eben die Nazis das garantiert haben, dass ihre große Idee eines Großdeutschen Reichs endlich verwirklicht wird. Und diese Menschen haben halt dann irgendwie 1945 sind dann da gestanden, waren Teil einer Mördermaschinerie, was sie so natürlich nicht beabsichtigt hatten. Und denen wollte man halt wieder eine Brücke bauen in die demokratische, republikanische Gesellschaft. Mhm. So, da stehen wir jetzt eben 1949, VDU. Diese Mischmaschpartei aus bürgerlich-liberalem Anspruch und ehemaligen Nazis, das konnte auf Dauer nicht gut gehen, weil die ehemaligen Nationalsozialisten einfach mehr waren. So kam es 1955 nach langen Querelen dazu, was irgendwie absehbar war, dass eben die Gründer Reimann und Krauss, die eher auf der liberaleren Seite waren, rausgedrängt wurden und quasi die ehemaligen Nationalsozialisten die Macht dort übernommen haben und die Partei auch neu gegründet haben und Freiheitliche Partei Österreichs genannt haben, also FPÖ. Also der erste Obmann war der Anton Reintaler, der war Mitglied der nationalsozialistischen Regierung davor gewesen im Landwirtschaftsministerium in Berlin. Aha. Und die haben dann eben quasi die Partei übernommen. Wobei man sagen muss, dieser Konflikt liberal-national blieb der Partei dann auch erhalten, über all die Jahrzehnte, zum Teil bis heute, aber besonders krass war es dann in den 70er Jahren, wo dann versucht haben, wieder die Liberalen die Macht zu übernehmen. Eben Norbert Steger, der damals noch als Liberaler galt, heute weniger. Heidi Schmid zum Beispiel, so ein Paradebeispiel, dieser liberale Flügel, der sich dann abgespalten hat mit dem liberalen Forum. Mhm.
Und wie ist mit der FPÖ damals umgegangen worden? In den 50ern, in den 60ern war das so, ihr gebt ehemalige Nazis gründen eine Partei, mit denen reden wir nicht? Oder wie ist mit der FPÖ umgegangen?
Nur das Gegenteil war natürlich der Fall. Also man hat die FPÖ, nachdem die reingekommen ist ins Parlament, also zuerst der VDU ist ins Parlament reingekommen und die FPÖ, war natürlich ein Mehrheitsbeschaffer, ein potenzieller Mehrheitsbeschaffer. Also die Geschichte ist, glaube ich, bekannt, dass die SPÖ auch Hilfe geleistet hat, dieser neu entstehenden freiheitlichen Partei, um eben das bürgerliche Lager zu spalten, also quasi um rechts von der ÖVP noch eine zweite Partei zu haben, mit der sie die bürgerliche Mehrheit auseinanderdröseln kann. So wie es dann später auch war, zur Zeit der Regierung Kreisky, dass Kreisky auch die Freiheitlichen ins Boot geholt hat für seine Minderheitsregierung und denen dafür ein minderheitenfreundliches Wahlrecht versprochen hat.
Ganz kurz, was ist eine Minderheitsregierung?
Eine Minderheitsregierung ist eine Regierung, wo nur eine Partei regiert, die aber über keine absolute Mehrheit verfügt. Das heißt, sie braucht noch irgendjemanden, der diese Partei toleriert, und das war eine Zeit lang eben die FPÖ, die das gemacht hat. Also Kreisky hatte überhaupt, wenn wir gerade bei der SPÖ sind, ein gewisses Naheverhältnis zur FPÖ, hat junge Freiheitliche, hat sich mit denen getroffen und dem waren die Freiheitlichen irgendwie sympathischer immer als die ÖVP, weil so Kreiskys Großkonflikt war der aus der Zwischenkriegszeit. Also Kreisky war damals schon Mitglied der SPÖ, ja, linken Flügel der SPÖ, und so der damalige Austrofaschismus, also quasi die Christlich-Sozialen waren so sein großes Feindbild und auch weniger die Nazis dann. Und so hat das er dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch gehalten, dass eben die Freiheitlichen ihm da irgendwie näher waren. Also Kreisky hatte zum Beispiel während seiner ganzen Regierungszeit den Innenminister, der später Verteidigungsminister war, Otto Rösch. Der war die ganze, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die ganze Regierungszeit Kreisky 13 Jahre lang Minister. Und das war eben wirklich ein Nazi. Also der war zu NS-Zeiten Mitglied, der hat unterrichtet in der Napola, das war so die Bildungselite-Werkstatt der Nazis. Mhm. Möglicherweise mutmaßlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch in rechtsextreme Kreise verstrickt. Also heutzutage unvorstellbar, aber das war damals so. Ja. Also wie gesagt, zum einen hat es die SPÖ geworben, andererseits hat er auf die ÖVP versucht, immer die Freiheitlichen auf ihre Seite zu ziehen und auch die unterstützt und eine gemeinsame Plattform zu bilden versucht, auch bei Bundespräsidentenwahlen gab es da übergreifende Zusammenarbeiten, dass man den gegenseitigen, also dass man sich gegenseitig unterstützt, was den jeweiligen Kandidaten betrifft.
Versuchen wir es ein bisschen in die Gegenwart zu holen. Wir haben jetzt die Kreisky-Ära kurz angesprochen. Ich glaube, 1983 war die zu Ende. Dann ist nicht mehr weit, bis Jörg Haider die FPÖ übernommen hat oder an die Macht gekommen ist. Ich glaube, 86 war das, oder?
Genau, ja, 86.
Kannst du uns kurz skizzieren, was ist da passiert in der FPÖ?
Genau. Also das schließt ja nahtlos an die zuvor erzählte Geschichte. Also Jörg Haider kam aus einer Familie ehemaliger Nationalsozialisten, hat sich dann irgendwie in Studentenzeiten so auf die liberale Seite des freiheitlichen Spektrums gewandelt, galt damals eigentlich so als junger Liberaler, auch als Sozialliberaler, weil er auf Sozialpolitik irgendwie großen Wert gelegt hat, war eben auch sehr wohlgelitten in der SPÖ, also der Kreisky hat den immer wieder getroffen und so, und da gibt es viele in der SPÖ, die damals große Stücke auf den hielten. Das heißt, von Kreisky ist irgendwie das Zitat überliefert, glaube ich, das schaut, dass der nicht bei uns ist. Dann ging Jörg Haider, der vorher Sozialsprecher war, im Parlament, und ebenso als Liberaler, Sozialliberaler galt, ging nach Kärnten und hat dort relativ bald überrissen, dass in Kärnten die Nationalen in der Mehrheit sind, und zwar überwiegend in der Mehrheit. Mhm. Und hat sich dann dem angepasst, einerseits aus opportunistischen, taktischen Gründen, weil er gesehen hat, so, das sichert mir die Mehrheit. Andererseits schon auch, hat er dann irgendwie versucht, so seine Elterngeneration zu verteidigen. Also das ist so ein ehemaliger Nazis, aber wollte dann halt irgendwie schon immer die, im Zuge der Waldheim-Affäre, die damals auch hochgeploppt ist, hat er sich so als Anwalt seiner Elterngeneration gesehen, die ehemalige Nationalsozialisten waren, aber er wollte die halt irgendwie ja, gut dastehen lassen und hat sich so als Sprachrohr dieser aufgespielt zum Teil und hatte da halt null Berührungsängste quasi mit dem rechten Rand. Das hat der Strache jetzt nie gemacht, aber der Heider hat bewusst gespielt so mit Codes und mit Anspielungen in der NS-Zeit, um das irgendwie zu verharmlosen und Applaus zu generieren. Also das war schon so nach der Waldheim-Zeit vom Heider relativ zum Teil bewusst eingesetzt, zum Teil aber es ihm drinnen war, diese Kriegsgeneration in Schutz zu nehmen. Mhm. Und das hat auch relativ gut funktioniert, weil die Mehrheit hatte er dann nicht nur in Kärnten, sondern bald auch darüber hinaus. Und es gelang ihm eben damals den als liberal geltenden Norbert Steger, der war damals Vizekanzler in der für viele freiheitlich ungeliebten Regierung SPÖ mit FPÖ, zu stürzen am Innsbrucker Parteitag mit Hilfe des nationalen Flügels in der FPÖ. Aber eben nicht nur, es gab auch viele Junge, die jetzt nicht national waren, aber die einfach den als Hoffnungsträger sahen. Den Heider jung, dynamisch, frech, hat vielen gefallen. Ja.
Zu Jörg Haider nehmen wir danach noch eine eigene Folge auf. Springen wir wieder ein bisschen voran. 1999, die FPÖ erreicht unfassbare 27% bei den Wahlen. Wie ist es dazu gekommen?
Nein, ein Grund war natürlich die dauernde Unzufriedenheit mit der rot-schwarzen Koalition. Die war dann damals schon ziemlich am Ende. Also Klimaschüssel, Klima-SPÖ, Schüssel-ÖVP, da ging halt nicht mehr viel weiter. Die haben sich untereinander auch überhaupt nicht verstanden mehr.
Also wir drehen uns im Kreis in Österreich.
Wir drehen uns im Kreis, genau, so wie es immer ist. Also das ging halt irgendwie immer schwerer. Und der Haider war halt am Höhepunkt nicht seiner Karriere. Er hat in Kärnten die Landtagswahl knapp davor gewonnen. Und dann eben die Nationalratswahl, knapp vor der ÖVP am zweiten Platz. Und hat sich dann nach längerem Hin und Her entschieden, in die Regierung zu gehen, um halt sein Projekt einmal abzuschließen, so als erster Höhepunkt. Mhm. Was sich dann natürlich als Fehler herausgestellt hat aus seiner Sicht und aus Sicht der FPÖ. Ja. Mhm.
Und die ÖVP und die FPÖ haben dann koaliert für einige Zeit, die erste schwarz-blaue Regierung. Was haben die gemacht?
Die haben zuerst ab 2000 bis 2002 eben regiert, quasi noch mit einer relativ satten Mehrheit, hat 27% hat jeder gehabt und ist dann zerbrochen nach 2002, weil eben die FPÖ in den Umfragen immer weiter runtergesunken ist, gab es dann eben einen großen Aufstand in der FPÖ, gab es dieses Delegiertentreffen in Knittelfeld, wo mit der Regierung abgerechnet wurde. Danach hat es der Freiheitlichen Regierungsmannschaft in Wien gereicht, ist dann abgetreten. Gab dann Neuwahlen und dann ging es aber weiter wieder schwarz-blau, allerdings mit umgekehrten Machtverhältnissen. Also die ÖVP war wesentlich stärker, die FPÖ wesentlich schwächer und hat mehr oder weniger den Mehrheitsbeschaffer für die ÖVP gegeben, die damals hat ihre Agenda oder die Agenda des Wolfgang Schüssel abgearbeitet hat, sprich Privatisierungen, Reformen im Sozialsystem. Es wurde das Kindergeld eingeführt, es wurde Privatisierung die Föst privatisiert zum Beispiel und diverse Dinge im Sozialbereich. Und ja, und 2006 wurde diese Regierung dann abgewählt. Ja.
Und vorher hat sich in der FPÖ noch etwas getan, die Partei hat sich gespalten.
Genau, also es gab dann quasi eine Änderung. Der Haider, der bis 2002 unzufrieden war mit der Regierung in Wien, hat sich nach diesem Knittelfelder Treffen, das für ihn auch ein Schock war, jetzt auf die andere Seite geschlagen. Das heißt, er hat jetzt die Regierungsmannschaft in Wien unterstützt und die Opposition innerhalb der FPÖ kam jetzt von einer anderen Seite, nämlich von dem jungen Rebellen, wenn man das so nennen will, Heinz-Christian Strache, der seine Basis in Wien hatte, der rechts von Haider angesiedelt war zur damaligen Zeit und der hat eben jetzt wiederum mit den nationalen Kreisen, den ganzen Burschenschaften, die Revolte gegen den Haider und gegen die Regierungsmannschaft in Wien angezettelt. Und um dem ganzen Wind aus den Segeln zu nehmen, hat sich der Haider einfach verabschiedet mit einer eigenen Partei von der alten FPÖ, nämlich dem BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich, damals orange angestrichen, und hat diesen Teil aus der FPÖ einfach herausgelöst. Die Regierung ging weiter als BZÖ-Regierung in Wien. Was der Haider nicht bedacht hat, ist, weil er gedacht hat, er ist so ein Charismatiker, die werden ihm alle folgen aus der FPÖ ins BZÖ und die FPÖ wird nur noch eine leere Hülle bleiben. Dem war aber nicht so, weil der nationale Kern, die Burschenschaft, also die traditionellen Freiheitlichen, alle bei der FPÖ geblieben sind. Zum einen aus nostalgischen Gründen, zum einen, weil sie den Haider halt irgendwie auch satt hatten, der wahnsinnig sprunghaft war und dem sie halt auch nicht mehr über den Weg getraut haben. Es ist das eingetreten, womit der Haider nicht gerechnet hat, dass das BZÖ die kleinere Partei der beiden freiheitlichen Parteien wurde und die FPÖ sich behauptet hat, unter dem Strache relativ unerwartet, den man immer so mehr als Haider-Klon verächtlich gemacht hat. Der hat die Partei dann auf Kurs gehalten und ja, zur stärkeren der beiden freiheitlichen Parteien gemacht.
Gibt es auch legendäre Videos, die man auf YouTube nachschauen kann, wo sich Haider und Strache öffentlich im Fernsehen quasi bekriegen?
Genau, der Höhepunkt war sicher bei der Nationalratswahl 2008, wo dann beide wieder Spitzenkandidaten waren. Der Haider Spitzenkandidat für das BZÖ, der Strache Spitzenkandidat der FPÖ. Haben sogar beide damals zugelegt. Aber das war dann schon eine innerfreiheitliche Feindschaft, ja, die sich dann irgendwann ein bisschen wieder gelegt hat und mit Haiders Tod dann sowieso eine andere Wendung nahm.
Wir haben schon gesagt, die Geschichte wiederholt sich. Österreich dreht sich im Kreis. Jahr 2018 hat wieder sehr große Unzufriedenheit gegeben mit der rot-schwarzen Regierung. Die FPÖ ist sehr stark geworden und ist wieder in der Regierung. Du hast schon gesagt, damals haben die Leute, die eher rechts vom Haider waren, die Partei übernommen. Wo steht die FPÖ heute? Was will die FPÖ im Jahr 2018?
Eine gute Frage. Also im Vergleich zur ersten Regierungszeit, Schwarz-Blau 1 unter Schüssel, ist die FPÖ heute sicher ideologischer. Also während es damals so war, dass der Schüssel seine ideologische Agenda abgearbeitet hat, ist es heute die FPÖ, die ihre Agenda abarbeitet. Also im Bildungsbereich, das waren jetzt nicht die ÖVP-Ideen mit Schulnotenwiedereinführung, sondern das wollte die FPÖ. Also die FPÖ war immer eine große Verfechterin des Gymnasiums zum Beispiel, auch für die Wiedereinführung der Schulnoten, hat hier quasi ihre Handschrift hinterlassen. Zuwanderungspolitik, restriktive Zuwanderungspolitik, Abschiebungen, also mit denen wird jetzt wirklich quasi, die werden jetzt wirklich ernsthaft durchgeführt, wo man früher oft weggeschaut hat, auch so ein freiheitliches Ding. Dann die Zusammenlegung der Sozialversicherungen. Eine freiheitliche Forderung seit Haiders Zeiten, der Haider ist schon, glaube ich, mit dem hausieren gegangen, wieso braucht man so viele Sozialversicherungen? Das gehört alles zusammengelegt, das wurde jetzt gemacht. Also die FPÖ ist jetzt wesentlich politisch stärker am Drücker. Und von der Tonalität her ist sie aber rauer, als sie damals war. Unter Rispas, also da war der rauere Teil ausgelagert zu den Knittelfeldern und zu Kärnten. Mhm. Und die FPÖ versucht jetzt schon quasi ihre Anhänger, die sie damals verloren hatte, durch diesen eher weicheren Kurs in der Regierung bei der Stange zu halten, indem sie von der Lautstärke schon so weit als möglich halt irgendwie drauf bleibt, da wo sie ist. Wobei man jetzt sagen muss, der Strache als Person hat sich dann jetzt, wenn man das flapsig formulieren will, schon gewandelt vom rechten Recken, der in jungen Jahren war, wie er die Partei übernommen hat, zum Pussybär als Vizekanzler, der ja den Feelgood-Vizekanzler gibt, der sich jetzt sehr zurücknimmt, auch schon auch in der Tonalität und jetzt quasi das verbindende Element spielt in der Partei. Aber es gibt schon welche, die halt lauter auftreten in der FPÖ nach wie vor. Herbert Kickl, Gudenus, der Klubobmann, Walter Rosenkranz.
Und wie rechts ist die FPÖ? Es gibt ja, die FPÖ redet selbst immer gerne sarkastisch von Einzelfällen bei Asylwerbern. Manche Medien, wie zum Beispiel der Standard, die führen mittlerweile Listen von Einzelfällen, von Vorfällen in der FPÖ, wo jemand entweder mit Nazis wo aufgetreten ist und mit Neonazis. wo ins Umfeld von Identitären kommt, von Rechtsextremen, in deren Medien wird inseriert, man gibt bewusst Interviews. Wie rechts- oder rechtsextrem ist die FPÖ?
Die FPÖ ist, und das hat auch wieder mit den Ereignissen der ersten Regierungszeit zu tun, mit dieser Trennung von BZÖ und FPÖ, schon rechter als damals, weil eben damals in der FPÖ quasi der rechte Hardcore-Kern, wenn man das so nennen will, auch mit den ganzen Burschenschaften übrig geblieben ist. Die haben dann quasi nach der Abtrennung vom Haider mit dem BZÖ, wo ja viele unpolitische Glücksritter dabei waren, die einfach nur Karriere machen wollten, die relativ unideologisch waren, mit dabei waren. Der Haider hat ja das Talent gehabt, alle von allen Seiten die Leute an sich zu ziehen. Ist das schon eine im Kern homogenere Partei, auch rechtere Partei, ideologisch natürlich von der Ausrichtung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine rechtsextreme Partei ist.
Aber wie siehst du das Verhältnis der FPÖ, die vielleicht keine rechtsextreme Partei ist, zum Rechtsextremismus? Gibt es ja zum Beispiel Burschenschaften wie die Germania, wo der FPÖ-Landesrat in Oberösterreich, Elmar Podgorschek, dabei ist zum Beispiel. Und da kommen Nazis zu Besuch oder Holocaust-Leugner und singen Lieder. Und dann sagen die FPÖler zwar immer, ich war nicht dabei oder das habe ich nicht gewusst. Aber irgendwo so als ferner Beobachter haben wir schon den Eindruck, sie laufen jetzt nicht schreiend davon, wenn ein Rechtsextremer oder ein Neonazi neben ihnen sitzt auf einem Podium zum Beispiel.
Ja. Das ist eine fließende Grenze, ja. Also es gibt eben Leute in der FPÖ, auch bei Burschenschaften, wenn man es auf die Burschenschaft jetzt herunterbricht, gibt es Burschenschaften, die sehen sich so in der liberalen Tradition der 1848er Burschenschaften, die für Freiheit, Republik, Demokratie, ein geeintes Deutschland gekämpft haben auf einer demokratischen Grundlage. Ja. Und dann gibt es schon quasi die Fraktion, die augenzwinkernd auch solche Grenzüberschreitungen nach rechts außen nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern nichts dabei findet. Und also das gibt es natürlich in der FPÖ. Also diese sind so, dass die jetzt selber rechtsextremes Gedankengut teilen, also reinschauen kann man in keinen. Mhm. Aber dass das halt einfach toleriert wird und augenzwinkern zur Kenntnis genommen wird, ja. Mhm. Aber auch gespielt wird zum Teil damit, ja.
Mhm. Jetzt, in welchem Verhältnis steht die FPÖ zur Demokratie? Also jetzt nicht im Sinne von, es gibt Wahlen, sondern zu einer freien, liberalen Demokratie gehört dazu, dass die Medien kritisch die Politik beobachten. Und wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, was die FPÖ oder was FPÖ nahe Leute seit Jahren machen mit unzensuriert.at, wo ganz scharf auf Ausländer, auf Minderheiten, auch auf andere Journalistinnen und Journalisten geschossen wird. Und dann der Chefredakteur dieses Mediums auch im Kabinett vom Innenminister sitzt, haben wir schon den Eindruck, mit einer liberalen Demokratie, ob die mit solchen Menschen zu machen ist.
Da muss man sich, glaube ich, ausholen und das irgendwie in zwei Teile trennen, um das zu erklären. Mhm. Der erste Teil ist der rein politische Teil. Da muss man jetzt sagen, dass sich die FPÖ, seit es sie gibt und seit sie in dieses demokratische, republikanische System integriert ist, eigentlich demokratiepolitisch tadellos verhalten hat. Also da gab es sie war in der Regierung, sie war in der Bundesregierung, in der Landesregierung, ist dann, wie es demokratische Usance ist, auch wieder ausgeschieden, wenn sie nicht mehr gewählt wurde. Also die hat sich an die demokratischen Spielregeln gehalten, die FPÖ bis jetzt. Also da gibt es eigentlich wenig zu beanstanden. Zweiter Teil ist wiederum diese Tonalität, von der wir schon geredet haben. Also es gibt das Bonmot eines ÖVP-Regierungsvertreters, das sehr zutreffend ist, der mal gesagt hat, der FPÖ ist das völlig wurscht, die öffentliche Meinung, also die Meinung in den herkömmlichen Medien. Die FPÖ wird nervös, wenn es auf Facebook zum Beispiel Widerstand gibt, der eigenen Funktionär gegen die Politik, wenn dort Unmut zu brodeln beginnt, dann wird die FPÖ wirklich nervös. Und bei der ÖVP ist es umgekehrt, ne? Denn es ist das völlig wurscht, dass eigene Funktionäre denken, plakativ gesagt, sondern ist die öffentliche Meinung wichtig. Sprich, die Freiheitlichen haben seit der Ära Haider schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht, weil sie die Medien als Feindbild wahrnehmen und die Medien zu einem Teil natürlich auch die FPÖ als Feindbild wahrgenommen haben. Das heißt, die FPÖ hat dann irgendwann einmal, wie diese ganzen sozialen Medien aufkamen, auch schon vorher mit einem eigenen Fernsehsender für sich entdeckt und beschlossen, wir spielen das jetzt so als Bypass um die herkömmlichen Medien herum. Wir erreichen so direkt über die sozialen Medien unser Zielpublikum. Und da geht es natürlich ungehemmt dazu, also wenn man jetzt Rücksicht nehmen muss, und da wird auf diesen Kanälen mit ihren Botschaften wird halt die Klientel bedient. Ja. Und die FPÖ muss jetzt, weil deren Funktionäre auch so sind, muss man auch sagen, die ticken auch so, aber auch aus taktischen Gründen, weil sie Knittelfeld nicht nochmal erleben wollen, müssen die halt aus ihrer Sicht ihre Klientel bei der Stange halten und müssen halt im Ton rauer agieren, damit die nicht davonlaufen und sagen, die FPÖ ist jetzt weichgespült und sich einkaufen lassen von der ÖVP, damit sowas nicht nochmal passiert, das wissen natürlich alle, drehen sie dort ein bisschen mehr auf. Also nicht heißt, dass sie nicht auch so dick, nicht? Also ein großer Teil der Freiheitlichen denkt schon so.
Ich würde zum Abschluss gerne ein Gedankenexperiment machen. Stellen wir uns vor, die Sebastian Kurz passiert ein Hoppala nach dem anderen. Bei der nächsten Wahl hat die FPÖ eine absolute Mehrheit. Sie kann dann alleine regieren für 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre. Wie würde Österreich nach so einer FPÖ-Alleinregierung ausschauen?
Gute Frage. Möglicherweise nicht viel anders als jetzt, weil die FPÖ als Oppositionspartei eh schon viel Druck gemacht hat, dass Politik auch in ihrem Sinne gemacht wird und jetzt erst recht in dieser Regierung eben viel von ihren politischen Vorstellungen durchsetzen kann. Also die ganze Zuwanderungspolitik hat die FPÖ jahrelang darauf gedrängt, dass das restriktiver wird. Das passiert jetzt auch. Also viel dran schrauben kann man da eh nicht mehr. Auch in der Bildungspolitik gibt es quasi einen Schritt zurück, wenn man das so sagen will, aus Kritikersicht. Aber es wird Bildungspolitik gemacht, so wie sich die FPÖ das vorstellt. Der FPÖ wird ja immer wieder unterstellt, also stimmt zum Teil auch, sie sei die Partei der Arbeiter und müsste deswegen eben mehr für das Gesamtschulsystem sein. Der Denkfehler jener, die das behaupten, ist, dass die FPÖ zwar Arbeiterwähler hat, aber der Kern der Partei immer eben dieser national-bürgerliche, burschenschaftergetriebene Kern ist. Also diese Leute haben quasi Vorstellungen vom Bildungssystem, das eben auf Leistung abzielt, auf ein klar differenziertes Schulsystem. Jetzt kann man sagen, Schule wie früher, stimmt auch zum Teil. Also gerade diese bildungspolitischen Vorstellungen macht sie jetzt auch quasi das, was sie sich vorstellt. Ja, es kann sein, dass der Militäretat erhöht würde, ist aber jetzt auch nicht der Fall. Also der war unter dem SPÖ-Minister genauso wie jetzt ist nicht erhöht worden jetzt. Also es würde sich wahrscheinlich nichts Gravierendes ändern, weil die FPÖ eh schon viele ihrer Vorstellungen durchgesetzt hat.
Also du hättest kein, also so als Journalisten sind wir ja parteipolitisch unabhängig, aber so als Einwohner einer liberalen Demokratie hättest du kein Bauchweh. Ich ein bisschen nämlich. Also ein bisschen Orban traue ich der FPÖ schon zu.
Man weiß ja nicht, wie es wird, aber Österreich ist noch immer eingebunden in quasi EU-Strukturen und die FPÖ hat jetzt keine totalitären Ansätze seit 1945, also das muss man jetzt auch sagen, also sie haben sich bis jetzt an die demokratischen Spielregeln gehalten. Jetzt kann man sagen, die FPÖ hat unter Haider in Kärnten eh schon einmal nicht absolut regiert, sie haben einen Koalitionspartner gebraucht, das war ein Mehrheitsbeschaffer, aber die FPÖ konnte in Kärnten mit dem Haider schon zeigen, wie es ist, wenn sie allein regiert. Jetzt kann man wieder sagen, der Haider ist ein Sonderfall, weil der von seiner Persönlichkeit her natürlich anders ist als der Strache, aber Machtmissbrauch ist etwas, was damals passiert ist, was natürlich wieder passieren kann. Jetzt kann man sagen, ist keine Partei davor gefeit, aber in Kärnten und am Haider war es halt so, nicht? Das ist viel Großmannsucht und viel umgesetzt worden, was sich der Haider vorgestellt hat, wo keiner gefragt hat, wo kommt das Geld her. Nämlich später hat man das irgendwie ahnen können, wo das Geld herkommt. Also es ist immer natürlich eine gewisse Gefahr, wenn jemand absolute Macht hat. Aber also, ich kenne jetzt keinen in der FPÖ, der jetzt da irgendwie da Diktatur herbeiführen wollte.
Danke, Oliver. Wir lernen also. Also, die FPÖ ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Ursprünglich war es mal der Verband der Unabhängigen, den haben zwei liberale Journalisten gegründet, Abkürzung war VDU. Die Idee war, eine Partei für Bildungsbürger zu schaffen, aber auch ehemalige Nazis in die Demokratie zu integrieren. Es ging natürlich auch darum, einfach Wählerinnen zu bekommen, weil es in Österreich damals gar nicht so wenige Nazis gab. Der Zusammenschluss zwischen Liberalen und Nationalen konnte auf Dauer aber nicht gut gehen, sagt Oliver. Und die ehemaligen Nazis, die viel mehr waren, haben die Liberalen rausgedrängt und dann, 1955 war das, schließlich die Partei neu als FPÖ gegründet. Die FPÖ war immer wieder Teil von Regierungen, die ersten beiden Male unter Sozialdemokraten, unter Fred Sinowatz und später Kanzler Franz Vranitzky. Das war in den 80ern, dann hat es wieder ein bisschen gedauert bis zum Jahr 2000 unter Wolfgang Schüssel, dem ehemaligen Chef der ÖVP. Wichtig, um die heutige FPÖ zu verstehen, sind Konflikte innerhalb der Partei in den 2000ern. Da gab es zum Beispiel den Knittelfelder Parteitag, da haben Jörg Haider und Heinz-Christian Strache noch zusammen gegen die eigene schwarz-blaue Regierung gearbeitet. Damals sind dann alle FPÖ-Minister zurückgetreten, es gab Neuwahlen und die FPÖ ist total abgestürzt. Ein bisschen später hat sich die FPÖ noch einmal zerstritten. Jörg Haider hat sich mit dem Bündnis Zukunft Österreich, dem BZÖ, das waren die Orangen, abgespalten und die FPÖ ist unter ihrem neuen Chef, der ist dann Heinz-Christian Strache geworden, nach rechts gerückt und recht weit rechts und das ist ja auch heute noch zu finden. Und das ist die große historische Konstante der Partei. Es ist immer ein Hin und Her zwischen den Rechten, Nationalen und eher Liberalen. Aber seit einiger Zeit ist dieses Match ziemlich klar für die Nationalen entschieden. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat, empfehle den Podcast bitte weiter und schau mal auf Instagram vorbei. Da halte ich euch unter der Woche am Laufenden und mache auch Quizzes zu den einzelnen Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!